Hallo und herzlich willkommen bei Business Moms, dem Podcast nicht nur für berufstätige Mütter, für alle, die das Abenteuer Beruf und Kinder nicht nur als eine Doppelbelastung sehen, sondern auch als ein erfülltes Leben hoch zwei. Von und mit Elisabeth Ebert. Ja, in der letzten Folge habe ich mich und euch ja schon gefragt, wo eigentlich diese ganzen Eltern sind, die wir hier in der Werbung gezeigt bekommen. Die, die immer gut gelaunt sind, die, die immer liebevoll auf die Kinder blicken, egal was für ein Quatsch die gerade machen, die nie genervt sind, immer in tollen, aufgeräumten Wohnungen sind. Besonders wird das also über die Ernährung gezeigt bei uns, über Joghurt, über Schokolade und eine Mama aus diesem Sortiment vermisse ich aber auch schon seit langem. Ihr kennt sie alle. Es ist Mama Pasta, die italienische Mama, die mit wogendem Busen, durchaus breiten Hüften, an einem großen Topf die beste Spaghetti-Soße aller Zeiten kocht für eine ganze Horde lärmender Kinder, die laut und gut gelaunt sich an den Tisch setzen, wo es natürlich die sensationellsten Spaghetti gibt mit dieser Pasta-Soße. Natürlich könnt ihr jetzt sagen, ja, Mama Pasta gibt's ja auch nicht bei uns in Deutschland, die gibt es doch in Italien. Aber die traurige Wahrheit ist, auch in Italien gibt es schon lange keine Mama-Pasta mehr. Also gibt es schon lange keine Mama mehr, die eben mit wogendem Busen pummelig sich rundum um die Kinder kümmert. Die italienische Frau ist da schon länger in die Berufstätigkeit gegangen. Interessanterweise, also Italien ist ja nach wie vor deutlich katholischer als Deutschland. Auch die kirchliche Heirat ist in Italien schon lange out. Und was den Alltag einer italienischen berufstätigen Mutter betrifft, das hat, wie gesagt, schon seit Jahrzehnten nichts mehr mit einer Mama Pasta zu tun. Es gibt vereinzelt noch die Nonna Pasta, die Oma, die natürlich ebenso begehrt ist in Italien wie bei uns, zwecks Kinderbetreuung, Essen kochen, umsorgen. Aber wie gesagt, in Italien ist diese Entwicklung schon viel länger vorangeschritten. Gerade ums Essen kümmert sich eine italienische berufstätige Frau noch weniger. Es gibt da entsprechende Umfragen. Wie viel Zeit eine typische klassische Italienerin denn mit dem Kochen, mit dem echten Kochen von gesunden Sachen zubringt, das ist stellenweise noch nicht mal eine Viertelstunde am Tag. Dort wird viel mehr Tiefkühlware gegessen, Hauptsache es kommt etwas auf den Tisch. Die Geburtenrate in Italien ist übrigens der unseren ganz ähnlich. Die liegen eigentlich nur ein paar Plätze vor uns in der Weltrangliste. Deutschland bekleidet Rang 218 von 229 und Italien ist auf Platz 208. Das ist gemessen daran, wie viele Kinder kommen pro 1000 Einwohner eines Landes auf die Welt. Und das sind in Deutschland 8,3 und in Italien 9,06. Ich suche dann immer gerne diese 0,6 Kinder oder die 0,33. Aber Quatsch, es geht ja hier nur um Zahlen, Statistik, um Mittelwerte. Und da liegen Deutschland und Italien sehr eng beieinander, ganz unten in der Weltrangliste der wenigsten Geburten, muss man sagen. Also das Bild kinderreiche Familien, lärmende Gruppen in Italien, das existiert eben schon lange nicht mehr. Allerdings bei uns in der Werbung funktioniert es noch tadellos. Wir bekommen eben ein Idealbild der italienischen oder der mediterranen Mama vorgegaukelt und das finden wir ganz prima. Obwohl wir hier, was die Zahlen betrifft, wirklich sehr eng beieinander liegen, gibt es doch nach meinen persönlichen Erfahrungen einen ganz gewaltigen, riesengroßen Unterschied zwischen Deutschland und Italien. Als meine Söhne noch kleiner waren, sind wir, kann man sagen, eigentlich regelmäßig, haben wir den Sommerurlaub in Italien verbracht. Klar, lag nahe, weil wir ohnehin in München leben und da der Weg auch ein kurzer ist. Aber ich glaube, wir hätten es auch gemacht, wenn wir jetzt in Hamburg oder in Berlin wohnen würden. Einfach deshalb, weil wir immer gespürt haben, die Kinder stören dort nie, egal was man tut. Also auch Kinderlärm wird eben nicht als Lärm empfunden, wie hier bei uns in Deutschland. Selbst Szenen, wenn man ins Restaurant geht und die Kinder wischen mal aus und gehen in die Küche, da kommt keiner und beschwert sich gleich, sondern da freuen die sich in der Küche, die Italiener, und lassen die Jungs mitkochen. Das wird nicht bewertet, dass die Kinder unerzogen sind und, sondern Kinder sind dort willkommen. Und das hat mich immer sehr berührt und ich habe mir immer die Frage gestellt, was ist denn eigentlich bei uns passiert? Bei uns gibt es Klagen vor Gericht, da klagen Mieter, weil nachmittags hinten im Garten, im Hof Kinder Ball spielen und Lärm machen. Die Realität klafft doch da wirklich sehr, sehr weit auseinander mit den Bildern, die wir eben über Fernsehwerbung vorgegaukelt bekommen. Und wenn ich nochmal an die beiden Mütter denke, die ich in der letzten Episode beschrieben habe, oder auch an die Eltern aus dem Supermarkt aus der letzten Episode, dann frage ich mich wirklich, was haben wir denn eigentlich hier tatsächlich für ein Elternbild? Und vor allen Dingen, wie ist denn diese Realität? Wie gesagt, meine Realität ist eher, was man so auf den Straßen so am Rande mitbekommt, sieht man ganz, ganz häufig eben gestresste, genervte Eltern, Mütter klagen über Burnout-Syndrome, auch das kommt immer häufiger vor. Und das sind Mütter, die haben oftmals ein Kind. Und wenn ich so etwas höre oder lese, dann muss ich an meine Omi denken. Meine Omi ist noch knapp am Ende des 19. Jahrhunderts auf die Welt gekommen. Also die hat noch 2 Jahre des 19. Jahrhunderts mitbekommen. Sie hat 2 Weltkriege mitgemacht, den ersten und den zweiten. Sie hat im Laufe ihres Lebens 13 Kinder auf die Welt gebracht. 9 davon haben nur das Erwachsenenalter erreicht. Also auch in der damaligen Zeit war die Kleinkindersterblichkeit in Deutschland sehr hoch. Meine Omi hat im Zweiten Weltkrieg ihren Mann verloren, sowie ihren ältesten Sohn. Ihren jüngsten Sohn, das war mein Vater, von dem wusste sie 10 Jahre lang nicht, was mit ihm war. Der nämlich war in russischer Kriegsgefangenschaft und ist nach der Kriegsgefangenschaft, beziehungsweise er ist einer dieser Gefangenen gewesen, die über den damaligen Bundeskanzler Konrad Adenauer mehr oder minder gekauft worden sind. Und die kamen dann nach Westdeutschland, während meine Omi mitsamt der Familie in Thüringen war, was eben damals nach der Teilung Deutschlands DDR war. Ich denke, diese Schicksale, wie ich sie hier von meiner Omi schildere, das ist kein Einzelschicksal. Ähnliches haben viele, viele Frauen, Mütter, Ehefrauen aus dieser Zeit erlebt. Also das waren echte Schicksalsschläge. Ich durfte meine Omi dann das erste Mal überhaupt sehen. Da war ich 2 Jahre alt. Wir sind ab dann jeden Sommer in die eben damals DDR gefahren, ins schöne Thüringen, wo eben die gesamte Familie in einem großen Haus mit einem großen Garten wohnte. Und von meiner ersten Begegnung an war meine Omi wirklich die große Heldin in meinem Herzen. Warum? Meine Omi hat eben ein großes Haus mit einem Riesengarten zu versorgen gehabt. Das heißt, es war noch ein Garten, aus dem man sich ernährt hat. Da gab es Beeren, viele Johannisbeeren, im Wald dann Heidelbeeren im Spätsommer und Pilze, im Garten dann auch noch Bohnen, Erbsen, Rüben, was die da alles angepflanzt hatten. Und davon haben die sich wirklich ernährt. Das heißt, und diese Arbeit hat meine Omi gemacht. Und das nicht nur seit ich dort Sommergast war, sondern schon auch die ganzen Jahrzehnte. Damit hat sie auch damals schon ihre vielen Kinder miternährt. Dann gab es auch Ställe, weil sie Kleintiere hatte. Also die hatten immer ein Schwein, die hatten immer Hühner, die hatten immer Hasen, die hatten dann auch mal eine Ziege. Und davon haben die sich ernährt. Also ich kann mich auch noch in meiner Kindheit erinnern, dass dann eben mal ein Huhn geschlachtet worden ist an dem großen Küchentisch und so weiter. Also das hat alles meine Omi gemacht. Die hatte richtig Arbeit. Das ganze Obst wurde natürlich eingekocht, wurde haltbar gemacht. Das Schwein, das wurde dann geschlachtet. Da wurde dann die Wurst gemacht und. Also richtig, richtig viel Arbeit hatte die. Das Highlight für mich in jedem Sommer, wenn wir dort waren, waren die selbstgemachten Kartoffelknödel Thüringer Art. Da könnte ich mich heute noch in Berge durchfressen. Das wurde alles ohne irgendeine Küchenmaschine per Hand gemacht. Auch die Kartoffeln wurden per Hand gepresst. Also einfach nur, um euch eine Idee zu geben. Warum aber meine Oma und meine Omi die Heldin war, ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, dass die jemals schlechte Laune hatte. Ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, dass sie mal so ein Wort wie Stress gebraucht hätte. Ganz von abgesehen gab es dieses Wort nicht. Und ich bin mir auch sicher, dass meine Omi nie einen Kurs oder eine Beratung bekommen hat zum Thema Zeit- und Selbstmanagement oder effizientes Arbeiten. Das hat die einfach gemacht. Und in all dieser Arbeit, die sie hatte, hat sie nie vergessen, wie man sich zu einem Kind verhält, was wichtig ist in den Augen eines Kindes. Sie hat mir zum Beispiel immer, und deswegen habe ich das ganze Jahr auf diesen Sommerurlaub gefiebert, ich hatte eine wunderschöne Puppe von ihr geschenkt bekommen, eine Porzellanpuppe, also was ganz Feines. Und die blieb auch immer dort in Thüringen und hat auf mich gewartet. Und übers Jahr hin bis zu meinem Besuch wieder im Sommer hat meine Omi da gesessen und hat einen Koffer voller kleiner Puppenkleider genäht. Sie hat zum Beispiel Kostüme genäht, damit ich mit meiner Puppe Schneewittchen oder Rotkäppchen spielen kann. Also hat sie wirklich Märchenfigurenkostüme genäht. Und ich könnte jetzt unzählige Dinge aufzählen, welche Briefe sie mir unterm Jahr geschrieben hat, wo sie es nie versäumt hat, irgendwelche Herzchen hinzumalen oder Bildchen, die Überschrift, meinen Namen hat sie immer mit bunten Stiften eingekriegt. Also alles, was einem kleinen Kind natürlich das Herz höher schlagen lässt. Und wie ich von meinem Vater und von meinen Tanten und meinen Onkels erfahren habe, hat sie das nicht gemacht, weil sie jetzt die Oma ist und Omas immer netter sind, sondern sie hat es genauso auch mit ihren Kindern gemacht, als die klein waren. Natürlich dann schon immer mit Unterstützung der älteren Geschwister, die mussten natürlich relativ früh mithelfen. Aber sie hat einfach diese unglaubliche Liebe für Kinder und das Verständnis für deren Seele schon immer gehabt und gelebt. Und ich bin mir eben sicher, dass nicht nur ich so eine Omi hatte. Und wenn ich dann heute junge Mütter reden höre, wie eben in der U-Bahn, die ihr Leid klagen, dass alles so stressig sei, dass das Leben so beschwerlich sei, dass sie, wenn ich sehe, dass sie sehr ungeduldig sind mit den Kindern, dass sie es noch gar nicht ertragen können, wenn ein Kind mal ein bisschen quengelt. Und das sind Mütter, die haben sicherlich eine Waschmaschine zu Hause. Die haben, wie gesagt, die tollste Ausrüstung. Also an Materiellem fehlt es oftmals gar nichts. Dann frage ich mich wirklich, was ist denn hier eigentlich wirklich kaputt gegangen? Was hier nämlich ganz grundlegend fehlt, ist tatsächlich der Blick und die Liebe für die Kinder. Und das, was hier fehlt, das können wir auch mit allen Frühförderungsprogrammen, mit Babyschwimmen, Baby-Yoga, Early English nicht ausgleichen, wenn dieses Herz hier fehlt. Und da scheint mir doch, ich will es jetzt nicht pauschalisieren, aber da scheint mir doch an vielen Stellen irgendetwas auf der Strecke geblieben zu sein, dass wir vor lauter Augen organisieren und Stress und Kinder in unser Erfolgsdenken reinzubringen, das Herz, die Liebe für die komplett irgendwo vergessen, verlegt, verloren haben. Dass Liebe und Dasein und Fürsorge für Kinder nichts mit Zeitaufwand zu tun haben muss, das habe ich durch meine Omi gelernt. Oder glaubt jemand, die hat den ganzen Garten, die hat die Tiere, die hat die Wäsche ohne Waschmaschine. Glaubt ihr etwa, das war ein Teilzeitjob? Oder glaubt ihr denn, die war Vollzeit nur Mutter? Was heißt das denn eigentlich? Also meine Omi hatte deutlich mehr Arbeit, als ich als Berufstätige heute habe. Für mich ist meine Omi auch gleichzeitig eine der erfolgreichsten Frauen überhaupt. Denn das, was sie sich als Ziel gesetzt hatte, das hat sie weitgehend erreicht. Ohne Planung, ohne Coaching, ohne Hilfestellung. Einfach dadurch, dass sie immer auf ihr Herz gehört hat, dass sie positives Denken, ohne dass sie darüber ein Buch gelesen hat, einfach leben konnte. Und nicht nur für sich selbst, sondern sie konnte eben das auch an ihre Umwelt weitergeben. Schade, dass meine Omi schon so lange nicht mehr bei uns ist. Ich hätte sie sehr gerne als Beraterin für diverse Ministerien vorgeschlagen. Vielleicht wäre es ihr in ihrer natürlichen Autorität gelungen, einigen in diesen Ministerien zu erklären, worum es eigentlich geht, was eigentlich wirklich familienfreundlich, kinderfreundlich heißt. Und vielleicht hätte sie die Komponente Herz in die Ministerien bringen können und dort auch klar machen können. Wir müssen nicht alles nur über den Kopf reglementieren, sondern was wir hier wirklich brauchen, ist einen Boden, in dem wir wieder die Liebe und die Freundlichkeit für die Kinder empfinden können. Ja, das war's auch schon wieder für heute. Eure Wünsche, Kommentare, Anregungen schickt bitte wie immer an elisabeth@businessmoms.de. Ich danke euch fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, eine schöne Zeit. Servus, macht's gut.